Wenn wir zurückblicken im Philipperbrief, gerade das letzte Mal, als wir uns mit den Vorbildern befasst haben, dann stellen wir fest, dass Paulus eine sehr intensive Beziehung zu den Philippern hat. Paulus liebte die Philipper, das könnt ihr in Kapitel 1 nachlesen. Und er wurde von den Philippern finanziell unterstützt, im Gebet unterstützt und auch ganz praktisch durch Epaphroditus unterstützt. Die Gemeinde in Philippi kannte das Anliegen des Apostels. Sie kannte es so gut, denn er verbrachte viel Zeit bei und mit ihnen, lehrte sie und im Endeffekt hat er diese Gemeinde gegründet. Und so kannten sie auch den Stellvertreter von Paulus, wie er ihn in Philipper 2 nennt, Timotheus, gut. Timotheus war dabei, als Paulus in Philippi war. Und so würde Paulus Timotheus am liebsten sofort zu den Philippern schicken, würde ihn sofort zu den Philippern schicken, um die Philipper zu ermutigen, denn er hat jemanden gebraucht, der seine Gesinnung hatte, der die gleichen Überzeugungen, die gleiche Einstellung, die gleiche Liebe für die Nächsten hatte. Und das war Timotheus, er hat niemand anders gefunden. Und so haben wir auch das Leben von Timotheus letztes Mal betrachtet und zu guter Letzt das Leben von Epaphroditus. Wir haben gesehen, dass Epaphroditus ein Bruder, Mitarbeiter und Mitstreiter von Paulus war, der sein Leben wortwörtlich aufs Spiel setzte, um Christus zu dienen. Und was hat diese Menschen verbunden? War es ein menschliches Regelwerk, eine Religion oder ein System, das von ihnen Einheit und Gleichheit verlangte? Wir wissen, dass das nicht so ist, sondern dass es Jesus Christus war, der diese drei Geschwister verbunden hat, der sie vom Tod errettet und ins Leben gerufen hat. Christus, der Erhöhte. Christus, der, vor dem sich eines Tages alle Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde beugen werden. Christus, der Retter, Herr und Erlöser. Christus ist derjenige, der sie verbunden hat. Er hat sie mit sich versöhnt, wie Paulus es auch an die Korinther schreibt. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Und so kommen wir auch schon zu dem Text für heute und auch für das nächste Mal, Philipper 3, die ersten 11 Verse. So geht es Paulus in diesem dritten wunderbaren Kapitel darum, weiterhin seine Gesinnung oder die gleiche Gesinnung wie Christus zu haben, weiter Ausdruck zu verleihen. Sie sollten so gesinnt sein wie Christus, Kapitel 2, Vers 5. Und so fährt Paulus fort und zeigt einmal mehr auf, um was es geht. Dazu benutzt Paulus wieder einmal sich selbst als Beispiel, um den Philippern aufzuzeigen, wie diese Gesinnung aussehen soll. Worum es geht, wenn er diese ersten 11 Verse schreibt, oder dieses Kapitel. In den ersten 11 Versen sehen wir Paulus' Vergangenheit. Paulus als Buchhalter. Die Verse 12 bis 16, da sehen wir Paulus und seine Gegenwart. Paulus als Athlet. Und dann die letzten Verse 17 bis 21 in diesem Kapitel, seine Zukunft. Paulus als Außerirdischer auf dieser Erde. Wir werden uns nach und nach mit diesen Abschnitten befassen. Heute und das nächste Mal wollen wir uns mit der Vergangenheit des Apostels auseinandersetzen und wir werden die menschliche Gerechtigkeit der göttlichen Gerechtigkeit gegenüberstellen und betrachten, wie das Leben von Paulus verändert und auch geprägt hat. Und ich möchte, dass wir, dass du, dass ich, dass wir uns während dieser Predigt und nach dieser Predigt die Frage stellen und prüfen und unseren Wert überschlagen, den Wert unserer eigenen Gerechtigkeit überschlagen. Überschlage den Wert deiner Gerechtigkeit. Nun, in den ersten drei Versen sehen wir, dass Paulus eine Warnung ausspricht. Er schreibt in den ersten Versen: Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen, uns in Jesus Christus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Er beginnt diese Verse mit einer Warnung. Er beginnt diese Verse mit dem Ausspruch: Freut euch im Herrn. Freut euch im Herrn und gibt uns einen kleinen Einblick darin, was er in Kapitel 4 noch weiter ausführen wird. Wo er dann schreibt: Freut euch im Herrn alle Zeit und wiederum sage ich: Freut euch. Warum schreibt Paulus das gerade an dieser Stelle? Warum gerade jetzt? Und vor allem, was hat das mit Gerechtigkeit zu tun? James Boyce schreibt in seinem Kommentar dazu folgendes, Zitat: Philipper 3, Verse 1 bis 3 weist darauf hin, dass Freude zu einem Großteil auf gesunde Lehre zurückfällt. Dass Freude zu einem Großteil auf gesunde Lehre zurückfällt, zurückzuführen ist. Was für eine Aussage. Und wie wahr sie doch ist. Ja, wir können uns nicht freuen, wenn wir ein verdrehtes, ein falsches Gottesbild oder theologisches Denken haben. Und ferner schreibt Beuys über diese Freude folgendes. Was ist Freude? Freude ist eine übernatürliche Freude an Gott und seiner Güte. Und sie unterscheidet sich drastisch von Fröhlichkeit. Freude ist eine innewohnende Qualität, die sich an Gott erfreut. Eine Freude, die keine Rücksicht auf schwierige oder gute Zeiten nimmt. Zitat Ende. Die Freude, von der Paulus hier spricht, hängt also nicht von unserer Situation ab oder mit unseren Umständen zusammen. Ja, das sehen wir auch im Leben des Apostels, der zu dieser Zeit im Gefängnis sitzt und diese Worte schreibt. Sondern diese Freude beruht auf Gott und findet die Erfüllung in Gott. Dass sie sich von Fröhlichkeit unterscheidet, das könnt ihr schnell feststellen, wenn ihr Menschen kennenlernt, die körperlich leiden und Christus lieb haben. Der Schmerz nimmt ihnen die Fröhlichkeit an manchen Tagen. Und so könnt ihr manchmal sogar den Schmerz sehen oder sogar mitfühlen. Ja, und trotzdem ist Freude in ihrem Leben. Sie ist allgegenwärtig, weil diese Person davon begeistert ist, was Jesus in ihrem Leben getan, vollbracht hat und weiterhin vollbringt, wie er doch dieses Leid zu seiner Ehre gebraucht. Und so können wir uns auch mit einer Person im Leid freuen. Und Paulus stört es nicht, den Philippern immer wieder das Gleiche zu sagen, sie immer wieder daran zu erinnern, dass sie sich im Herrn freuen sollen. Eine tiefe Freude zu haben, die in Gott gegründet und in seinem Ratschluss erforscht werden kann. Und so kommt Paulus zu der Warnung, denn falsche Lehre kann diese Freude schnell rauben. Er kommt zu den Menschen, die ihn ständig verfolgen, den Menschen, die ihm ständig einen Schritt hinterherlaufen und alles durcheinander bringen wollen, was er gerade gepredigt hat. Das sind die Judaisten. Diejenigen, die die Errettung durch Werke und Glauben gepredigt haben. Diejenigen, die sagen, du musst etwas tun, du musst dich beschneiden lassen und du musst die ersten 5 Bücher Mose komplett einhalten, um in den Himmel zu kommen. Es sind Judaisten, wegen denen Paulus den gesamten Galaterbrief schreiben muss. Ja, um die Galater an das wahre Evangelium zu erinnern. Und so wollen auch wir uns den Judaisten zuwenden und hören, was Paulus zu ihnen in Philipper 2 zu sagen hat. Philipper 2, Vers 2. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Zuallererst habt Acht auf die Hunde. Judaisten sind Hunde. Mit diesem Ausdruck macht Paulus eigentlich deutlich, was er von diesen Menschen hält. Mehr noch, er untergräbt ihre Verwendung dieses Wortes Hunde. Die Judaisten haben dieses Wort Hunde für Ungläubige benutzt. Sie haben Hunde oder Ungläubige als Hunde bezeichnet, Ungläubige und Heiden. Und das Wort für Hunde, das sie benutzt haben, ist nicht das Wort, das wir heute für das Haustier Hund nehmen würden. Ja, ein Haustier, ein Hund als Haustier ist nichts Schlimmes, sondern sie haben vielmehr das Wort gebraucht, das für einen dreckigen, ungepflegten, rumstreunenden Straßenhund gebraucht wurde, der die Städte damals, wie auch heute, in Rudeln unsicher gemacht hat und zu nichts zu gebrauchen war. Sie haben sich von Müll und Aas ernährt und ab und zu sogar Menschen angegriffen. Und Paulus warnt die Philipper also vor denjenigen, die sagen, dass andere diese Hunde sind, dass andere diese Straßenköter sind. Und er warnt sie davor, dass diese, die sagen, dass andere Hunde sind, dass sie selber diese Hunde sind und alles zunichte machen, alles angreifen und eigentlich zu nichts zu gebrauchen sind. Und in Galater 1 zeigt Paulus ganz deutlich auf, was er von diesen Hunden hält, die ein falsches Evangelium predigen. Galater 1. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würde, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich es auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Er hat nicht viel von einem falschen Evangelium gehalten. Er hat nicht viel davon gehalten, wenn Judaisten kamen, wenn diese Hunde kamen und gesagt haben, Glaube plus Werke bringt euch in den Himmel. Und nur das, er hat diese Menschen verflucht. Paulus warnt die Philipper davor, vor diesen Menschen, die das Falsche lehren, die das Evangelium verdrehen und in diesem Fall Werksgerechtigkeit lehren. Als zweites bezeichnet er die Judaisten als böse Arbeiter. Sie, die Werke hochachteten und darauf bedacht waren, diese alle zu tun, haben an der falschen Baustelle gearbeitet. Diese böse Arbeit, die sie taten, beinhaltete eine externe, eine rituelle und eine förmliche Religion, die davon ausging, dass sie gut, Gott wohlgefällig ist und sie eines Tages in den Himmel bringt. Wie wir gleich noch sehen werden, hat Paulus sich selbst für eine solche Person gehalten, für einen solchen religiösen Menschen, der menschlich gesehen völlig gerecht war, nach seinem Maßstab. Und hört einmal zu, was ein Kommentar zu diesen bösen Arbeitern sagt. Er sagt, nur Gläubige können vom Heiligen Geist kontrolliert gute Werke tun. Ungläubige können schlechte Dinge aus schlechten Gründen tun, aber jetzt kommt es, sie können aber auch gute Dinge tun, diese aber nur aus einer selbstsüchtigen Haltung, aus selbstsüchtigem Stolz und nicht zur Ehre Gottes. Es ist nicht möglich, dass ein Ungläubiger mit seinem guten Verhalten Gott die Ehre geben kann. Diese bösen Arbeiter, die vielleicht nach außen hin gut waren, plagten auch die Philipper. Sie wollten ihnen das Gesetz aufbrummen, weil sie davon ausgingen, Gott zu ehren, wenn sie das komplett einhielten, indem sie unter anderem die Beschneidung lehrten und die ersten 5 Bücher Mose zum Maßstab erhoben. Aber in Wirklichkeit arbeiten sie für eine externe, für eine böse Religion. Zu guter Letzt nennt Paulus die Judaisten nicht nur Hunde und böse Arbeiter, sondern auch die aus der Zerschneidung. Damit ergibt sich zweifelsfrei, dass es sich um Judaisten handelt, denn Judaisten lehrten, dass die Beschneidung und das Einhalten des Gesetzes nötig sind, um errettet zu werden. Dass diese äußeren Maßstäbe nötig sind, um in den Himmel zu kommen. Damit haben sie sich identifiziert mit dem Gesetz und der Beschneidung. Sie haben sich sogar gegenseitig als die Brüder der Beschneidung genannt. Ja, wenn sie sich gegenseitig angesprochen haben, dann waren sie die Beschnittenen. Sie haben aber nicht verstanden, worum es ging. Im Gesetz Gottes geht es nirgendwo um äußerliche Werke. In Gottes Wort geht es nirgendwo darum, dass unsere äußerlichen Werke eine heilbringende Wirkung haben, uns in den Himmel bringen. Und so auch nicht die Beschneidung. Die Beschneidung war lediglich ein äußeres Bekenntnis für eine innere Realität, nämlich für die innere Verdorbenheit. Und so sagt Gott selbst zum Beispiel in Jeremia 4: Beschneidet euch für den Herrn und beseitigt die Vorhaut eurer Herzen. Nicht körperlich, sondern am Herzen. Oder auch Hesekiel 44 schreibt, sagt Gott: Ihr habt Fremdlinge mit unbeschnittenem Herzen hineingeführt, sodass sie in meinem Heiligtum waren und mein Haus entweihten. Wenn ihr meine Opferspeise Fett und Blut geopfert habt, und sie haben meinen Bund gebrochen und zu allem euren Gräuel. Und ihr habt den Dienst in meinem Heiligtümer nicht besorgt, sondern sie zur Besorgung meines Dienstes in meinem Heiligtum bestimmt. So spricht Gott der Herr: Es soll kein Fremder mit unbeschnittenem Herzen und unbeschnittenem Fleisch in mein Heiligtum kommen. Keiner von den Fremdlingen, die unter den Kindern Israels wohnen. Es geht Gott nicht darum, dass sich die Leute primär am Fleisch beschneiden ließen, die Juden damals. Es ging darum, dass sie damit ausdrücken, dass sie die Beschneidung des Herzens brauchen, dass sie frei werden müssen von dem Dreck, von der Ungerechtigkeit in deinem Leben. Sie erkannten nicht, dass es um eine innere Realität ging, wenn sie, die Judaisten, diese Beschneidung verkündigten. Und so macht Paulus diese Beschneidung kurzerhand zur Zerschneidung. Ein anderes Wort für Zerschneidung wäre Verstümmelung. Und hört einmal zu, wie die Neue Genfer Bibel das übersetzt. Da heißt es: Nehmt euch in Acht vor denen, die letztendlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Und dazu steht in der Anmerkung Folgendes: Paulus charakterisiert mit Hilfe eines Wortspiels die von den falschen Lehrern geforderte rein äußerliche Beschneidung, verstanden als notwendige Voraussetzung für den Zugang zu Gott, und stellt sie der für Christen allein verbindlichen Beschneidung gegenüber, die im Folgenden näher beschrieben wird. Zitat Ende. Es geht nicht um was Äußeres. Und wenn wir uns mit Religionen auseinandersetzen, dann werden wir feststellen, dass viele es nicht begriffen haben. Dass sie es nicht begriffen haben, dass es ums Herz geht. Dass das Herz das Ziel ist. Dass Gottes Wort bis wohin vordringt und was durchschneidet. Unsere Äußerlichkeit, wie toll wir uns verhalten, was wir alles Tolles können. Nein, er durchdringt dein Herz, er durchdringt mein Herz. Das Herz ist der Sitz des Lebens. Die Judaisten haben das nicht verstanden. Und so fährt auch Paulus fort und zeigt den Philippern die wahre Beschneidung auf. Indem er seine Warnung fortsetzt, da schreibt er in Vers 3: Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Er macht das ziemlich klar, oder? Und so können wir auch in Römer 2 Folgendes lesen. Auch da schreibt Paulus: Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch nicht, dass die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach, nicht dem Gesetz nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern sie kommt von Gott. Paulus zeigt hier wunderbar auf, worum es geht. Es geht nicht darum, dass ich vor Menschen gut dastehe, wie die Judaisten es versucht haben. Es geht um Gott. Und so auch in Philippa 3 zeigt er drei wunderbare Punkte auf, in denen es um die Herzenseinstellung geht, in denen es um die wahre Beschneidung geht. Und so lasst uns diese drei Punkte kurz anschauen, die er dort anspricht. Zunächst sagt er, besteht die wahre Beschneidung darin, Gott im Geist zu dienen. Gott im Geist zu dienen. Und hier kommen wir zurück zum Anfang. Zurück zur Freude in Gott und der Wichtigkeit gesunder Lehre. Wenn wir Gott im Geist dienen, das beinhaltet dein ganzes Leben, wenn wir Gott im Geist dienen, dann werden wir Freude erfahren, die von Gott kommt. Und dienen hier könnte man auch mit anbeten übersetzen. Gott im Geist anbeten. Es ist die Opferbereitschaft, weil wir wissen dürfen, wer wir in Christus sind, die Opferbereitschaft, alles aufzugeben und Gott voll und ganz zu dienen. Uns sich ihm voll und ganz zu unterstellen. Der Dienst der Anbetung wird auch von Paulus treffend beschrieben und vielleicht kennt ihr diese Verse, da heißt es in Römer 12, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und dann schreibt er, das sei euer vernünftiger Gottesdienst, euch tagtäglich als vernünftiges Opfer darzubringen. Und dann schreibt er weiter, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Römer 12, 1 und 2. Diese Prüfung, dieses Erkennen kann nur geschehen, wenn du gläubig bist. Das kann nur geschehen, wenn der Geist Gottes in dir Wohnung genommen hat und seine Frucht, Friede, Freude, Langmut, Freundlichkeit und so weiter produziert und in dich hineingelegt hat. Gott im Geist zu dienen. Das erste Merkmal der wahren Beschneidung, das Paulus hier nennt. Das zweite Merkmal ist das Rühmen in Christus. Und ihr sollt euch in Christus rühmen. Kaukaomai, rühmen, das griechische Wort. Kaukaomai ist das Wort, das dafür verwendet wird, wenn es darum geht, mit jubelnder Freude über etwas anzugeben. Über etwas anzugeben, worauf diese Person stolz ist. Und wir sollten uns mit jubelnder Freude in Christus brüsten und uns auf ihn stolz sein, auf das, was er getan hat und ihn mit unserem Leben rühmen. Ja, so wie das Bernd heute Morgen gesagt hat, dass wir stolz sein dürfen, in Christus zu sein. Wir sollen uns mit jubelnder Freude in Christus brüsten. Wir dürfen angeben damit, wir dürfen stolz darauf sein, dass Christus uns errettet hat, dass Christus uns zu sich gezogen hat. Wir dürfen uns darin freuen und sollen uns darin rühmen. Und hört einmal zu, was der Prophet Jeremia bzw. Gott dazu zu sagen hat. So spricht der Herr, Jeremia 9. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkannt hat. Mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Wir sollen uns in den Eigenschaften Gottes rühmen. Und Paulus gibt diese Verse wie folgt wieder. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das soll ein Zeichen deiner wahren Beschneidung sein. Dass du Gott im Geist dienst, ihn im Geist anbetest und dass du dich in Christus rühmst, dass du dir dessen bewusst bist, was er für dich getan hat, dass du dich des Herrn rühmst und nicht deiner Errungenschaften. Und ihr sollt euch nicht auf euer Fleisch verlassen. Vertraut nicht eurem Fleisch. Ja, denn das ist das dritte Merkmal, ihr lieben Philippa und auch ihr lieben hier. Das ist das dritte Merkmal, an dem die Judaisten und die falschen Lehrer erkennen, dass sie verstümmelte, böse Arbeiter sind, die in Wirklichkeit Hunde sind. Und dass sie Gott, ja, so Gott will, erkennen, was die wahre Beschneidung ist. Dass ihr nicht auf Fleisch vertraut. Es soll eine Warnung an die Philipper sein, dass sie sich anhand dessen prüfen sollen und können. Paulus schreibt an anderer Stelle, denn viele rühmen sich des Fleisches oder nach dem Fleisch und zeigt damit auf, dass der, welcher sich auf sein Fleisch etwas einbildet, nicht wirklich beschnitten sein kann. Das Fleisch repräsentiert in Gottes Wort an dieser Stelle die gefallene, unerlöste Menschheit, das Menschsein getrennt von Gott. Darin sollen sich die Philipper nicht in Sicherheit wiegen, genauso wenig die Judaisten und die anderen Gruppen, die ständig darauf bedacht waren, das Evangelium zu verdrehen. Die Judaisten, die ständig dachten, sie können Gott beeindrucken mit ihren Werken, damit, dass sie alles nach dem Strich des Gesetzes einhalten, sie ihm dadurch, nur dadurch gefallen und sogar zu ihm kommen könnten. Die Philipper sollten Gott im Geist anbeten, sich in Christus rühmen und nicht auf das Fleisch vertrauen. Aber was hat das mit Gerechtigkeit zu tun? Und vor allem damit, dass ich den Wert meiner Gerechtigkeit überschlagen soll? Es gibt nur zwei Arten von Gerechtigkeit. Die menschliche Gerechtigkeit und die göttliche Gerechtigkeit. Mehr Gerechtigkeit gibt es nicht. Und so sehen wir auch schon in den ersten drei Versen menschliche und göttliche Gerechtigkeit. Die menschliche Gerechtigkeit in Vers 2, wo Paulus vor den Judaisten warnt, und die göttliche Gerechtigkeit in Vers 3, wo Paulus auf die wahre Beschneidung eingeht. Und so geht Paulus in den nächsten Versen noch intensiver darauf ein. Wir wollen betrachten, warum wir den Wert unserer Gerechtigkeit überschlagen müssen. Und nach der Warnung geht es also weiter. Und Paulus betrachtet zuallererst die menschliche Gerechtigkeit. Davon schreibt Paulus, wenn er die Verse 4 bis 6 an die Philipper schreibt, was unser Text für heute ist. Da schreibt er: Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr. Beschnitten am achten Tag. Aus dem Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Das ist eine Liste, die jeden Judaisten vor Neid erblassen lässt. Paulus, wenn es darum geht, dass er sich an menschlicher Gerechtigkeit misst, hatte den Gipfel erreicht. Höher hinaus ging es für einen Juden damals nicht. Ja, und so beginnt er diesen Abschnitt und zeigt einen vernichtenden Siegeszug auf. Er zeigt auf, ich könnte darauf vertrauen, aber ich tue es nicht. Zeigt auf, dass jeder, der denkt, durch seine großartigen Taten, durch das, was er vielleicht ist, was er sich angeeignet hat, was er alles schafft, seine menschliche Gerechtigkeit, dadurch seine Errettung zu wirken, in den Himmel zu kommen, und vernichtet das. Paulus gibt in diesen Versen 7 Merkmale wieder. 7 Merkmale, warum er sein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte oder würde, wenn er noch da in dieser Zeit leben würde, in der er Gott nicht gekannt hat. Und die ersten 4 Dinge sind Dinge, die er geerbt hat, für die er eigentlich nichts kann. Und die letzten 3 Dinge sind Dinge, die er sich angeeignet hat. Zu den Dingen, die er geerbt hat, das ist ganz klar seine Herkunft, seine Abstammung und die damit verbundenen Traditionen. Er war beschnitten am achten Tag. Am achten Tag seines Lebens konnte er sich noch nicht dafür einsetzen und entscheiden, dass er gerne wollte, dass er beschnitten wird. Nein, er wurde beschnitten am achten Tag, ganz wie es das Gesetz verlangt hat. Er war also ein Jude von Grund auf. Nicht nur das, er war aus dem Geschlecht Israels. Er war ein Hebräer von Hebräern. Das heißt, er hatte keine Vorfahren, die eine Mischehe hatten, die aus Juden und Heiden bestanden. Er war ein reiner Jude, ein reiner Israelit. Und dann noch mehr. Er setzt noch eine obendrauf, indem er sagt, dass er vom Stamm Benjamin abstammt. Damit macht er den Judaisten, die sich in der Geschichte sehr gut auskannten, klar, was für eine Abstammung er hat, wo er herkommt. Wiersbe schreibt dazu in seinem Kommentar folgendes Zitat. Die Judaisten verstanden den Bezug, den Paulus herstellte, wenn er sich auf den Stamm Benjamin bezog. Benjamin und Josef waren die Lieblingssöhne Jakobs. Sie wurden von Rahel geboren, Jakobs Lieblingsfrau. Israels erster König kam aus dem Stamm Benjamin. Und dieser kleine Stamm war David treu, als Absalom sich gegen sie ihn stellte. Die Abstammung von Paulus war also etwas, worauf er stolz sein konnte. Wenn er an dieser Messlatte gemessen wurde, bestand Paulus ohne Probleme. Zitat Ende. Paulus war also nicht nur ein reiner Jude, nein, er stammte auch noch von einem bevorzugten Stamm ab, von einem treuen Stamm, von einem Stamm, der sich zu Juda hielt, als die Spaltung des Reiches eintrat. Er war ein Hebräer von Hebräern, er war ein reiner Jude. Und wenn es nach Schulnoten gegangen wäre, hätte unter der Vergangenheit von Paulus eine große Eins mit Sternchen geprangt, denn seine Abstammung war wirklich ohne Tadel. Mehr noch, Paulus, der quasi die perfekten Gene hatte, die perfekte Vergangenheit, setzte diese auch noch richtig ein und eignete sich einen Status an. Wenn wir uns an die Predigt von letzter Woche erinnern, wo es um Vortrefflichkeit und Erfolg ging, hatte Paulus Erfolg. Er war erfolgreich. Perfekte Abstammung und dann auch noch die perfekte Umsetzung, indem er ein eifernder Pharisäer wurde. Um es wieder mit Wiersbe zu sagen, Zitat, für die Juden in den Tagen von Paulus hat ein Pharisäer den höchsten Gipfel religiöser Erfahrung erreicht. Das höchste Ideal und Ziel, das ein Jude hoffte zu erreichen, wenn irgendjemand in den Himmel kam, dann ein Pharisäer. Das war das, was die Juden damals gedacht haben. Das war das, was auch die Pharisäer ausgestrahlt haben, indem sie sich als etwas Besseres dargestellt haben. Er war unterrichtet von Gamaliel, das wissen wir. Er hat viel gelernt, er wurde von den Besten unterrichtet. Und so hat Paulus in seinem Leben alles erreicht, was sich ein Jude nur erträumen konnte. Paulus war nicht nur einfach so ein Pharisäer, er war ein eifriger Pharisäer, der es sich nicht nehmen ließ, Christen zu verfolgen und zu töten. Wir wissen, dass er bei der Steinigung von Stephanus dabei war und die Mäntel bewachte und dass er danach mit dem Ziel losgezogen ist, die Gemeinde zu verfolgen. Paulus war der Superjude, der sich eifernd dafür einsetzte, dass Christen vernichtet werden. Und an die Galater schreibt er zusammenfassend über seine Vergangenheit Folgendes. Denn ihr habt meinen ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf, durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Er hat sich eingesetzt für die Überlieferung seiner Väter. Er hat sich eingesetzt und hat die anderen sogar übertroffen. Das beinhaltete Verfolgung, denn sie hatten ein verdrehtes und verkehrtes Gottesbild. Zu guter Letzt ist er im Hinblick auf das Gesetz untadelig gewesen, schreibt er. Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Das heißt, er hat alle Traditionen, das ganze Gesetz, perfekt eingehalten. Er hat es äußerlich perfekt eingehalten. Er hat auf das Äußere geschaut und den Maßstab, die Gerechtigkeit angewendet, die ein Pharisäer anwenden würde, die ein Judaist anwenden würde. Es ging nur um das äußere Verhalten. und das war im Fall von Paulus, untadelig. Er ging keine Kompromisse ein, wenn es darum ging, dadurch den Römern besser zu gefallen, wie es einige Judaisten taten. Er, Paulus, hatte den Gipfel erreicht. Menschlich gesehen ging es für ihn als Juden nicht höher. Aber, Zitat, Paulus oder Saulus von Tarsus hat auf sein Äußeres, nicht auf sein Inneres geachtet. Er hat sich selbst mit einem menschlichen Maßstab gemessen und nicht mit dem göttlichen. Wenn es darum ging, die Verpflichtungen des Gesetzes nach außen hin einzuhalten, war Paulus ein voller Erfolg. Zitat Ende. Er war ein voller Erfolg, wenn es darum ging, das Gesetz nach außen einzuhalten. Und so wollen wir die restliche Zeit einfach nutzen, um uns mit menschlicher Gerechtigkeit auseinanderzusetzen. Paulus war menschlich gesehen auf dem Höhepunkt der Gerechtigkeit angekommen. Und so denken auch viele Menschen heute. Und es gibt nicht nur religiöse Gerechtigkeit, wie Paulus sie hatte. Und so lasst uns einmal schauen, was es für Arten von Gerechtigkeit und menschlicher Gerechtigkeit in Gottes Wort gibt. Und lasst uns feststellen, was an dieser Stelle ganz deutlich gesagt werden muss, dass diese Gerechtigkeit uns niemals, niemals in den Himmel bringen oder in den Himmel katapultieren wird. Menschliche Gerechtigkeit ist nicht Gottes Standard. Und so ist göttliche Gerechtigkeit auf einem ganz anderen Level als die menschliche. Jeder von euch hat Monopoly schon mal einmal gespielt, gehe ich davon aus. Ja? Erik, auf jeden Fall. Jeder von uns hat Monopoly schon mal gespielt. Hey, in Monopoly, ihr könnt die Parkstraße haben. Dunkelblau, kurz vor Los, die teuerste Straße im Spiel. Ihr könnt sie mit Hotels gespickt haben. Und jede Runde kommt dein Gegner auf die Parkstraße. Jede Runde muss er 2000 Monopoly-Geld, Steuern zahlen. Und irgendwann ist er bankrott. Irgendwann besitzt du alle Straßen im Spiel, das ganze Geld, das im Spiel im Umgang war, und hast gewonnen. Wow. Gratulation. Du schnappst dir das Geld, gehst in den nächsten Supermarkt, um dir eine Cola und ein paar Chips auf diesen feierlichen Sieg zu kaufen. Gehst zur Kasse, zückst dein Monopoly-Geld und willst bezahlen. Wisst ihr, was passiert? Der Kassierer nimmt natürlich dieses Geld, zählt es, gibt dir das Restgeld raus und wünscht dir einen schönen Tag. Nein, ganz gewiss nicht. Der Kassierer wird dich wahrscheinlich anschmunzeln, innerlich wahrscheinlich auslachen, denn Monopoly-Geld ist in der realen Welt nichts wert, keinen Cent wert. Es ist vollkommen wertlos. Das, was ich mir in Monopoly so toll aufgebaut habe, das Spiel hat vielleicht 3 Stunden gedauert, das, was ich mit Monopoly so toll aufgebaut habe, was ich dort alles erschaffen habe, ist Dreck, ist Schaden, ist nichtig, ist nachteilig in der realen Welt. Und so könnte man die menschliche Gerechtigkeit mit der göttlichen Gerechtigkeit vergleichen. Leute, der Mensch kann sich noch so sehr anstrengen, und alles erkämpfen. Im Fall von Paulus war es die religiöse Perfektion. Wenn wir aber mit menschlicher Gerechtigkeit vor Gott stehen und damit bezahlen wollen, wird sie keinen Wert haben. Zitat. Gott lehrt uns, dass es 2 Arten von Gerechtigkeit gibt. Seine Gerechtigkeit und menschliche Gerechtigkeit. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Dann lehrt er uns, dass die Ansammlung von menschlicher Gerechtigkeit, egal wie gewissenhaft und sorgfältig, wie fleißig und ausharrend, niemand in den Himmel bringen wird. Keine menschliche Gerechtigkeit wird Gottes Gerechtigkeit aufwiegen. Kein Monopoly-Geld der Welt kann dir in der realen Welt ein Haus kaufen oder Chips im Supermarkt besorgen. Und so schreibt ein Kommentator, wenn ein Mensch nicht bereit ist, den wahren Gott anzubeten, wird er etwas anderes an Gottes Stelle errichten. Zitat Ende. Wird er sich etwas Tolles in der Monopoly-Welt aufbauen und das anbeten? Und so lasst uns die restliche Zeit einmal zu Römer 1 bis 3 gehen und sehen, was Paulus über menschliche Gerechtigkeit zu sagen hat und wie er den Bedarf für göttliche Gerechtigkeit aufzeigt. In Römer 1 haben wir ab Vers 18 bis Vers 32 sehen wir Menschen, die sagen, der einzige Standard, den ich anerkenne, ist der, den ich mir selbst zurechtlege. Ich stelle mich über jedes Gesetz. Ich lege fest, was ich wann, wie und warum machen will, so wie es mir gefällt. Das sind hedonistische Menschen, hedonistische, atheistische Menschen, die ihren Weg ganz bewusst ohne Gott gehen und ihn aus ihrem Leben ausklammern. Schaut einmal in Römer 1, was Paulus dort ab Vers 21 sagt. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wegen, in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Soweit. Sie haben sich ganz bewusst von Gott abgewandt, sind auf dem falschen Weg, auf dem Weg, auf dem jeder geht, der menschliche Gerechtigkeit verfolgt, auf dem Weg, der zum Verderben führt. Einige Atheisten schlendern vielleicht gemütlich auf diesem Weg hin, während andere in einem Formel-1-Wagen um die Ecke geschossen kommen und die Strecke abfahren und denken, es gibt keinen Morgen. Und doch sind sie alle auf dem falschen Weg. Und wenn ihr diesen Text weiterlest, dann werdet ihr feststellen, dass Gott sie dahingegeben hat in die Lüste und Begierden jeglicher Art. Diese Menschen brauchen das Evangelium, brauchen die Gerechtigkeit Gottes, weil sie in die völlig falsche Richtung ganz bewusst laufen. Ihre Gerechtigkeit ist ihr eigener Standard. Sie tauschen die Anbetung des Schöpfers mit der Anbetung der Schöpfung aus und erstellen sich eine eigene Gerechtigkeit. Sie erstellen sich ihre eigenen Götzen, die sie anbeten. Geld, Macht, Sex, Drogen, andere Menschen. Die Liste lässt sich beliebig fortführen. Sie haben sich in den Gedanken von Gott abgewandt. Sie brauchen das Evangelium, das sie auf die richtige Richtung bringt. Welches ihnen zeigt, dass es einen Gott gibt, von dem sie eigentlich wissen, dass er existiert. Wir haben das am Freitag gehört. Ihr Lieben, diese Menschen halten sich für klug, aber in Wirklichkeit sind es Toren. Denn sie denken, dass Gottes Gerechtigkeit Torheit ist und in Wirklichkeit ist es doch andersrum. Sie meinen, ihre Gerechtigkeit könnte etwas bewirken. Sie leben ihre 80, 90 Jahre und dann sterben sie einfach und es geschieht nichts weiter. Nein, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und so sagt ein Kommentar, sagt der Autor dort, sieht den Vergleich zwischen göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit. Und das lässt sich auf jede Art von menschlicher Gerechtigkeit anwenden. Nicht nur auf die atheistische. Da schreibt er, du bist entweder völlig gerecht nach Gottes Maßstab oder überhaupt nicht gerecht. Zitat Ende. Du bist entweder völlig gerecht nach Gottes Maßstab oder überhaupt nicht gerecht. Es kann auf jede Art menschlicher Gerechtigkeit, jede Art menschlichen Versuchens, zu Gott zu kommen, angewendet werden. Die Hedonisten sind in ihrem atheistischen Denken verstrickt und müssen erkennen, dass ihre Gerechtigkeit, mit der sie sich über alle erheben, ihr aufgebautes Reich nicht lange halten wird. Spätestens, wenn sie vor Gott stehen, werden sie feststellen, dass ihre Gerechtigkeit falsch war. Nun, wenn wir im Römerbrief weitergehen, dann stellen wir fest, dass Paulus nicht nur diese Menschen an den Pranger stellt, sondern auch die moralisch guten Menschen. Die Menschen, die ein ethisch einwandfreies Leben führen, viel Geld spenden, andere im Supermarkt vorlassen oder älteren Menschen über die Straße helfen, sich für Recht und Gerechtigkeit einsetzen. Sie sind moralisch, ethisch gut. Ach, ich bin doch nicht wie die korrupten, atheistischen Humanisten, die komplett allem widerstreben und gegen alles kämpfen. Ich lebe nicht nur für mich selbst. Ich verfolge einen hohen Standard. Ja, ich verfolge sogar den höchsten Standard, der mir bekannt ist. Römer 2, die ersten 16 Verse, spricht diese Menschen an. Sie richten andere und doch werden sie selber gerichtet werden. Und Paulus macht deutlich, dass auch sie unter das Gericht fallen werden. Ich lese uns die ersten 3 Verse aus Römer Kapitel 2. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Denkst du denn, wenn du eine moralisch gute Person bist, dass du dem Gesetz Gottes, dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Wenn du jedes Gesetz hältst, eine moralisch gute Person bist, dann brauchst du Jesus Christus trotzdem. Warum? Erstens, völlig egal, wie hoch dein Standard ist, er wird niemals, niemals Gottes Standard erreichen. Das ist der Unterschied zwischen Monopoly-Geld und dem realen Geld. Und zweitens, egal wie hoch dein Standard auch ist, du wirst diesen Standard selber nicht erfüllen können. Noch hier ein Zitat, sei auf der Hut, wenn du dir deinen eigenen Standard, deine eigene Gerechtigkeit errichten willst und sagst, dass du danach lebst. Du wirst durch diesen Standard verdammt werden, egal was er ist. Wenn du dein eigenes Reich errichtest, wirst du vor Gott nicht bestehen. Und ein gutes Beispiel für diesen selbst errichteten Standard findet ihr in Gottes Wort in einer Geschichte, die vielen bekannt ist. Das ist die Geschichte zweier Männer. Zweier Männer, die Schafe hatten. Der Reiche hatte viele Schafe, der Arme hatte nur ein Schaf. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Und anstatt eines seiner Schafe zu schlachten und als Mahl auf den Tisch zu setzen, nimmt er das Schaf, das einzige Schaf des armen Mannes, um es für das Mahl herzurichten. Es ist Nathan, der diese Geschichte erzählt. Es ist David, der dieser Geschichte zuhört und David, der wütend wird über diese Geschichte. Und dann legt er seine Gerechtigkeit fest in diesem Moment. Da schreibt er, der Autor von 2. Samuel, so wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vielfältig bezahlen, weil er dies getan hat und kein Erbarmen geübt hat. In diesem Ausspruch, in diesem Standard, den David setzt, hat er sich selbst gerichtet. Denn er konnte diesen Standard nicht einhalten, denn ihr wisst, diese Geschichte hat Nathan erzählt, um David von seiner Sünde, von seinem Ehebruch mit Bathseba zu überführen. Und so sagt Nathan auch, du bist der reiche Mann. Du hast diesen Standard, den du gerade errichtet hast, nicht einhalten können. Du bist ein Kind des Todes. Und so ist Gottes Antwort auf diese Aussage, auf dieses Verhalten von David auch eine harte Aussage. Wir sehen 2. Samuel, könnt ihr das nachlesen. Gott bestraft David. Und so müssen wir darauf achten, was deine Gerechtigkeit ist. Denn wenn du deinen Standard errichtest, wirst du ihn nicht einhalten können. Du wirst ihn nicht einhalten können und deine aufgestellte Gerechtigkeit wird dich zu Fallen bringen. Wenn du die höchste menschliche Gerechtigkeit zu deinem Maßstab machst, wirst du sehr tief fallen. Weil du deinen Standard nicht einhalten kannst und dieser Standard dich niemals in den Himmel bringt. Dieser Standard niemals Gottes Standard aufwiegen kann. Nun zu guter Letzt, lasst uns eine Gruppe betrachten, die uns vielleicht häufig begegnet oder wie wir uns selbst ertappen. Die religiösen Menschen. Die religiöse menschliche Gerechtigkeit. Es sind Menschen wie Saulus von Tarsus. Er war, was religiöse Gerechtigkeit angeht, perfekt. Er hat das Gesetz nicht gebrochen. Nicht nach außen sichtbar gebrochen. Und in Römer 2, Abvers 17 wird uns diese Gruppe aufgezeigt. Wird uns diese Gruppe von Paulus beschrieben. Römer 2, Abvers 17. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun also lehrst du andere und dich selbst lehrst du nicht? Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selbst? Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selber die Ehe? Du verabscheust die Götzen und begehst Tempelraub? Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch die Übertretung des Gesetzes? Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht, bis hierher. Sie haben die religiöse Weisheit mit Löffeln gefressen, aber sie nicht erkannt, sie nicht verstanden. Das ist die religiöse Person, die alles weiß. Dieser Mensch sagt, ich weiß, dass all diese Dinge in Gottes Wort stehen, dass sie auch auf mich wahrscheinlich zutreffen. Aber ich bin doch religiös, ich bin doch gut, ich bin doch ein guter Mensch. Ich komme Sonntag für Sonntag in die Gemeinde, besuche die anderen Veranstaltungen unter der Woche. Ich bin getauft, ich nehme am Abendmahl teil, ich gebe meinen Zehnten. Und warum braucht ein solcher Mensch, der so denkt und der denkt, dass ihn diese Dinge in den Himmel bringen, warum braucht er göttliche Gerechtigkeit? Leute, er braucht göttliche Gerechtigkeit, weil Gott nicht auf das Äußerliche schaut, wie wir es vorhin schon gehört haben, sondern Gott schaut das Herz an. Er sieht dein Herz, er durchdringt dein Herz. Gott sieht nicht, was vor Augen ist, sondern er schaut das Herz an. Es ist wie an einem Faschingsball, wenn ihr religiöse Menschen seht. Alle Leute sind wunderschön verkleidet. Jeder bildet sich etwas auf seine sorgfältig hergestellte Maske oder sein Kostüm ein. Und er wiegt sich sicher, dass niemand seinen Dreck, seinen Schmutz hinter dieser Maske sieht. Das ist der religiöse Mensch. Er hat eine Maske auf, aber diese Maske stimmt nicht mit seinem Leben überein. Wisst ihr was? Bei solchen Menschen ist göttliche Gerechtigkeit wichtig, weil Gott hinter die Maske schaut. Gott reißt jede Maske runter. Gott wäscht jedes Make-up, auch wenn es noch so meterdick auf das Herz aufgetragen ist, ab und sieht das Herz an. Er sieht hinter deine Maske. Er sieht hinter dein Make-up. Und wenn ich vor Gott stehe und mit meiner religiösen Gerechtigkeit komme, dass ich alle Traditionen eingehalten habe, alle Ritualen eingehalten habe, die mir vorgegeben werden, wird Gott mir sagen, dass er mich nicht kennt. Dass meine Gerechtigkeit wertlos ist in seinen Augen. Denn menschliche Gerechtigkeit ist wertlos in Gottes Augen. Und so gibt es auch heute noch viel religiöse Gerechtigkeit. Früher waren es Judaisten. Heute seht ihr es vielleicht im Hinduismus, im Islam, Katholizismus, Zeugen Jehovas. Ja, und was ihr der Liste noch hinzufügen möchtet, wo Werksgerechtigkeit oder gelehrt wird, dass du aus eigener Kraft zu Gott kommen musst, aus eigener menschlicher Kraft Gott zu gefallen, aus eigener Kraft zu Gott zu kommen. Das ist religiöse Gerechtigkeit. Das ist menschliche Gerechtigkeit. Menschen versuchen, mit ihrer Gerechtigkeit zu Gott zu kommen. Paulus hat das versucht. Wir haben es gelesen. Er hat sich was drauf eingebildet. Er war ein Eiferer für die Verfolgung der Gemeinde. Er hat sich auf menschliche Gerechtigkeit verlassen. Er war eine religiöse Person. Er hat in seiner Religion alles erreicht, was man sich erträumen konnte. Er ist am Ziel der Gerechtigkeit angelangt. Aber was hat ihm das gebracht? Es hat ihm nichts gebracht. Menschliche Gerechtigkeit ist wie Spielgeld, vollkommen wertlos, wenn sie mit der Gerechtigkeit Gottes verglichen wird. Und so geht Paulus zu Römer 3 und zeigt auf, dass menschliche Gerechtigkeit nichts wert ist. Da schreibt er: Wie nun haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist und nach Gott fragt. Sie alle sind abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Dieses keiner, auch nicht einer, das bezieht denjenigen mit ein, der denkt, durch seine Gerechtigkeit etwas zu bewirken. Keiner erreicht die Gerechtigkeit Gottes aus eigener Kraft. Du nicht, ich nicht, niemand. Wir können uns noch so anstrengen. Wir können noch so viel Monopoly-Geld anhäufen. Wir werden das Ziel verfehlen. Aus eigener Kraft einen Stein von hier bis an die Spitze des Fernsehturms zu werfen und diesen auch natürlich perfekt zu treffen, ist unmöglich. Vielleicht wirst du weiter wie ich. Weiß es nicht. Ja, aber trotzdem wirst du den Fernsehturm nicht treffen. Vielleicht hast du mehr Geld in Monopoly als ich. Hey, Glückwunsch. Ja. Trotzdem wirst du dir davon im Supermarkt niemals etwas kaufen können. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer gerecht. Menschliche Gerechtigkeit bringt uns einen Schritt weiter, wenn es um das ewige Leben im Himmel geht, wenn es um den Einzug in Gottes Reich geht. Da stellt auch Paulus fest, wenn er wohl das schönste Aber in Kapitel 3 schreibt. Paulus zieht in Kapitel 3 Bilanz. Er ist der Buchhalter und schreibt zu seiner Vergangenheit: Obwohl ich auch mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meinte, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr, beschnitten am 8. Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit, im Gesetz untadelig gewesen. Hinter jedem Punkt ein abgehaktes Ding auf der Checkliste. Aber da hört der Text Gott sei Dank nicht auf. Aber, schreibt Paulus, aber, was mir Gewinn war, diese Dinge, die er gerade aufgezählt hat, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte es für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich als alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Verse 4 bis 11. Aber, schreibt Paulus, und stellt am Ende seiner Bilanz, seiner Rechnung und dem Studieren seines Lebens erschrocken fest, dass er bankrott ist, wenn er seine eigene Gerechtigkeit betrachtet. Dass ihm diese ganzen Dinge, die er sich angeeignet hat, für die er sich eingesetzt hat, in denen er untadelig war, seine Gerechtigkeit nichts eingebracht hat. Es ist Schaden und Dreck, wortwörtlich menschlicher Kot gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi. Paulus hat erkannt, dass seine Gerechtigkeit nichts bringt. Er hat erkannt, dass er Jesus Christus braucht, dass Jesus Christus für ihn am Kreuz gestorben und auferstanden ist, die Sünde besiegt hat und nur durch ihn ein Zugang zum Vater entsteht. Und aufgrund dieser neuen Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit aus Gott, kann er sagen, dass er die Ewigkeit beim Vater verbringen wird, kann er sagen, mein Leben ist Christus, mein Sterben ein Gewinn. Und so möchte ich dich ermutigen, dich dazu aufrufen, den Wert deiner Gerechtigkeit zu überschlagen. Kommt deine Gerechtigkeit aus menschlichen Dingen? Oder ist sie in Gott zu finden? Denk darüber nach, ziehe wie Paulus Bilanz unter deine Errungenschaften, unter deinen Einhalten von Traditionen und Gesetzen und vergleiche das mit der Gerechtigkeit Gottes. Und auch du wirst feststellen müssen, dass du bankrott bist, dass du nichts ausrichten kannst, wenn du eines Tages vor Gott stehst. Paulus musste das erkennen. Paulus musste sich selbst aufgeben und sich unter die göttliche Gerechtigkeit stellen. Und in dem Licht dieser göttlichen Gerechtigkeit verblasst für Paulus alles, was er erreicht hat. Alles, was er erreicht hat. Und er erkennt, wer Gott ist und wer er in Gott ist. Nur mit den Versen 7 bis 11, wenn wir uns nächste Woche noch einmal intensiv auseinandersetzen, wenn wir uns den zweiten Teil anschauen und den Wert unserer eigenen Gerechtigkeit und der göttlichen Gerechtigkeit überschlagen, werden uns nächste Woche intensiv mit der göttlichen Gerechtigkeit auseinandersetzen. Lass uns noch beten.